Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Mein heutiger Gast hat den Klassiker Geheime Goldpolitik geschrieben. Sein letztes Buch hieß Die größte Blase aller Zeiten und ich begrüße heute ganz herzlich Dimitri Speck. Hallo Dimitri.
Hallo und herzlich willkommen.
Schön, dich mal wiederzusehen. Es ist ein paar Monate her, dass wir uns zuletzt gesehen und gesprochen haben. Ja, es ist viel passiert. Gold ist mittlerweile in Dollar auf 2700 gestiegen und in Euro auf 2500, Allzeithochs mittlerweile wieder erreicht worden. In den letzten 12 Monaten ist Gold in US-Dollar um 38,2% und in Euro um 34,9% gestiegen. Sehen wir gerade bei Gold auch eine Blase?
Wir sind noch weit von einer Blase entfernt. Das ist erst der Beginn einer Entwicklung des Goldpreises nach oben. Also die unmittelbaren Antriebskräfte waren nicht zuletzt die Zentralbankkäufe. Und zwar der unmittelbare Anlass waren natürlich die Russland-Sanktionen, diese kurzsichtige und törichte Beschlagnahmung von Zentralbankguthaben und auch Privatguthaben. Und das veranlasst natürlich andere Zentralbanken, sich Sorgen zu machen. Und dieser Vertrauenseinbruch allein wird natürlich nicht mehr zu beheben sein, den der Westen hier global verursacht hat. Das heißt, allein diese Triebkraft für den Goldpreis wird uns noch auf Jahre erhalten bleiben, aber es gibt noch viele andere. Der wichtigste ist natürlich der desolate Zustand des Finanzsystems, sprich die Überschuldung, sprich das hohe Defizit und die hohe Auslandsverschuldung im US-Dollar. All das wird dazu beitragen, auch die hohen Defizite, dass der Goldpreis noch viele Jahre lang weiter steigen wird.
Mhm. Du hast das Buch geschrieben, ich habe es angesprochen, die größte Blase aller Zeiten. Geplatzt ist sie aber bis jetzt immer noch nicht, oder?
Sie platzt bereits seit 2021. Und zwar ist die Blase von den Anlagemärkten, also den Aktienmärkten und den Immobilienmärkten, das sind die beiden großen Realgütersektoren global gesehen, sind wir jetzt aktuell, also Ende 2024, global gesehen, wenn man die Aktien nimmt, unter dem Stand von 2021, ja, wenn man es inflationsbereinigt misst, nominal sind wir vor wenigen Wochen drüber gestiegen, was die Marktkapitalisierung global angeht, inflationsbereinigt sind wir drunter und wenn wir es gegenüber dem Weltsozialprodukt, also der jährlichen Wirtschaftsleistung als realen Maßstab nehmen, sind wir auch unter dem Hoch bei der globalen Aktienkapitalisierung von 2021. Und auch bei den Immobilien liegen wir drunter. Aller Wahrscheinlichkeit nach, oder nicht aller Wahrscheinlichkeit nach, ziemlich eindeutig, im globalen Maßstab, auch in den USA, wo die Immobilien sich sehr, sehr gut gehalten haben, sind sie inflationsbereinigt gemessen unter dem Stand von 2021. Also wir haben zwar eine Art Doppeltop, was die globalen Anlagemärkte angeht, in dieser Blase. Aber dieses zweite, das aktuelle Hoch, auch wenn das manche Anleger anders empfinden, ist real, also inflationsbereinigt gemessen, unter den Höchstkursen von 2021, auch wenn es einzelne Märkte gibt, wo wir auch inflationsbereinigt oder einzelne Instrumente drüber liegen, das ist ganz klar.
Nun stellt man sich in der Regel ja das Platzen einer Blase als großen Knall vor, der plötzlich und über Nacht kommt. So ähnlich wie es bei der Lehman-Pleite passiert ist, wo dann von einem Tag auf den anderen der Weltuntergang da zu sein schien. Ja? Geht das jetzt so langsam voran und alle Welt spricht ja über die hohe Inflation? Könnte es auch passieren, dass wir durch dieses Platzen der Blase in eine Deflation langsam abgleiten?
Also eine Deflation in dem Sinne, dass Forderungen ausfallen und Banken pleite gehen, ist sehr unwahrscheinlich, weil das politisch und Zentralbank von der Zentralbankpolitik eben verhindert werden dürfte. Ja. Und das ist auch in den vergangenen Jahrzehnten immer passiert. Das ist einfach die Politik seit den 1930er Jahren. Und das hat eben auch dazu beigetragen, dass sich die größte Blase aller Zeiten eben an den Anlagemärkten entwickeln konnte. Weil bei einer klassischen Blase, zum Beispiel der Südseeblase als erste Blase, wo wir sehr gute Dokumente haben, auch was die Kreditschöpfung und anderes angeht, die stieg für mehrere Monate um mehr als das Dreifache, die Aktien damals. Und damals gab es auch sehr viele Investoren, auch Privatleute, Handwerker und so weiter, die sich stark verschuldet haben, Aktien gekauft haben und damit die Kurse eben antrieben. Ja? Und als die Blase dann nach einigen Monaten platzte und auf das Ausgangsniveau zurückkam, platzten auch die Kredite und umgekehrt, die Schuldner konnten ihre Schulden nicht mehr bedienen, fielen auch die Forderungen, also die Guthaben, heutzutage wären es Bankguthaben, aus. Und das macht man eben nicht mehr. Seitdem haben wir einen riesigen Berg an Liquidität, der sich seit den 1980er Jahren gegenüber der realen Wirtschaftskraft mehr als verdoppelt hat. Und das sorgt dafür, dass wir von einer Blase zur nächsten kommen. Also als die Technologieblase 2000 geplatzt ist, stieg parallel dazu zum Beispiel die Immobilienpreise in den USA. Und wir werden auch weiterhin mit aller Wahrscheinlichkeit, aber das liegt nicht an mir, das entscheiden Politiker und Geldpolitiker, keinen deflationären Kollaps sehen, sondern es wird immer mit Defiziten des Staatshaushaltes dagegen gesteuert werden. Wir werden in eine Inflation gehen und wir werden ein inflationäres Blasenplatzen sehen, das komplett anders ist als diese Crash-Szenarien, die viele Leute im Kopf haben.
Und wie lange soll das noch gehen? Wie lange gibt es da einen Endpunkt, der sich abzeichnet?
Gibt es natürlich nicht, weil wir können auch nicht sagen, bei welchem Schulden- und Anlagepreisniveau dieses Blasenplatzen am Ende enden wird. Gehen wir auf das Niveau von 1960 zurück, müssten wir einen Schuldenabbau um den Faktor 2,5 etwa. Damals war das globale Schuldenniveau gegenüber dem Weltsozialprodukt, also der jährlichen Wirtschaftsleistung global, bei etwa 100-120%. Aktuell liegen wir bei über 250%. Wenn wir dahin kommen sollten, wird es wahrscheinlich 10, 20 oder mehr Jahre dauern durch Inflation, ja, Inflationswellen. Es gibt aber auch andere mögliche Phasen. Es könnte sich ja früher stabilisieren und so weiter. Es gibt hier keine mathematischen Werte, wo wir dort enden werden. Es gibt auch theoretisch keinen Maximalwert. Also theoretisch könnte die Verschuldung global noch steigen. Ich denke aber nicht, dass das der Fall sein wird. Ich denke, dass die 0%-Phase, die wir in den 2010er Jahren hatten, sozusagen die letzte Phase des Blasenaufpumpens war, weil 0% Zinsen, dafür haben die Zentralbanken gesagt, damit die Schuldner den Zinsendienst leisten können. Ja, das war sozusagen nach meinem Dafürhalten das Ende mit eben dem Hoch im Herbst 2021.
Ja, was bedeutet das für den Normalanleger? Was bedeutet das für Menschen, die jetzt nicht großartige Millionäre sind, sondern über ein normales, durchschnittliches Vermögen verfügen? Was bedeutet das für sie und was sollten sie jetzt tun?
Es bedeutet, dass sie umdenken sollten. Wir haben wahrscheinlich ein inflationäres Umfeld vor uns. Eine Blaupause sind die 70er Jahre. Ich rechne aber mit höheren Inflationsraten als damals. Das heißt, ich rechne mit Inflationswellen. Es wird nicht eine stetige Inflation sein, wahrscheinlich ist auch nicht ausgeschlossen, auch eine Hyperinflation, all das ist nicht ausgeschlossen. Aber ich rechne eher damit mit Inflationswellen. 2022 war die erste, ich rechne mit weiteren. Im inflationären Umfeld kehrt sich sozusagen um, was wir bisher hatten seit Anfang der 80er Jahre. Also wir hatten fallende Zinsen und steigende Anlagepreise. Jetzt kriegen wir steigende Zinsen und fallende Anlagepreise. Das heißt, die meisten Aktiensektoren, Technologiewerte und dergleichen, werden inflationsbereinigt fallen. Ja, teilweise auch nominell. Manche Sektoren sind in der Inflation typischerweise gut. Das sind zum Beispiel die Energiewerte oder die Rohstoffe. Und natürlich auch die entsprechenden Sektoren. Es gibt auch einzelne Länder noch, wo wir keine Blase hatten in den aufstrebenden Ländern, die eben nicht so sind wie in den USA, der Nasdaq oder so. Das sind die Werte, auf die ich mich auf dem Aktienmarkt konzentrieren würde. Und was ansonsten mein Favorit ist, ist ganz klar Gold und Silber. Diese beiden Instrumente, das sind einfach die Instrumente, in die die Liquidität fließt. Gold ist eine eigene Anlageklasse, das wird oft übersehen. Es ist nicht ein normaler Rohstoff, sondern es ist das liquide Wertaufbewahrungsmittel, das eben für diesen Zweck gehalten wird. Und das zum Beispiel die Zentralbanken aktuell kaufen und eben auch andere. Die Investitionsquote in Gold wie man es zum Beispiel an ETFs messen kann, ging in den letzten Jahren sogar zurück, trotz steigenden Goldpreises. Also auch die Stimmung ist hier noch recht schlecht. Wir sind also noch weit von der Blase entfernt. Und wenn wir zum Beispiel eine Inflation kriegen, womit ich rechne, werden eben diese Guthaben in Gold fließen. Und Gold wird dann stärker steigen, als die Inflationsrate vorgibt. Das übersehen viele Leute, sagen einfach, ja, Gold schützt dich vor Inflation. Nein, wir haben bei Gold auch Phasen. Und Gold wird dann prozentual deutlich stärker steigen, als die Inflationsrate vorgibt. Und dann auch in eine Blase geraten. Aber das sehe ich vielleicht in 10, 15 Jahren.
Haben Sie sich schon mal gefragt, ob Ihre aktuelle Vermögensverteilung noch Bestand hat vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen, die wir aktuell haben? Wie geht es im Nahen Osten weiter? Was passiert eigentlich in Russland? Und wird Taiwan jetzt tatsächlich von China übernommen? Und vor allen Dingen, welche Auswirkungen wird es auf Ihr Vermögen haben? Wenn Sie eine zweite Meinung haben möchten, dann lade ich Sie jetzt ganz herzlich zu einem Vermögensverteilungscheck an. Professor Dr. Max Otte und sein Team werden einen Blick auf Ihr Vermögen werfen und eine zweite unabhängige Meinung zu Ihrer aktuellen Vermögensverteilung Ihnen persönlich geben. Wenn es für Sie interessant ist, dann folgen Sie dem Beitrag unterhalb dieses Videos und wir melden uns in Kürze zu Ihren Fragen.
Ja, was hat sich denn eigentlich im Lauf der Geldgeschichte geändert? Weil wenn man so zurückblickt, es ist ja eigentlich immer das gleiche Spiel, ja? Eine Währung kommt, dann hält die 70, 80 Jahre durch. So, und wenn dann alles komplett in Schulden, in Staatsschulden versunken ist, was ja auf der anderen Seite auch immer wieder private Vermögen sind, ja, die Staatsschulden sind ja auch immer wieder, wenn man die andere Seite der Medaille betrachtet, Vermögen. So, und wenn es dann nicht weitergeht, dann kommt der große Krieg, alles wird kaputt gemacht, damit dann wieder Wirtschaftswachstum entstehen kann. Siehst du diese Gefahr und ja, was hat sich verändert zu früher?
Also Krieg und Wirtschaft, das wird oft diskutiert, wie weit das zusammenhängt. Es entstanden auch genug Kriege historisch, ohne dass es irgendeine Krise oder Währungszerrüttung gab. Ich denke, das ist völlig offen. Ja, und es gibt natürlich die Verbindung, viele Leute sagen, dass ohne die Weltwirtschaftskrise der 30er, der Zweite Weltkrieg nicht entstanden wäre. Das werden wir niemals beantwortet wissen. Mhm. Ja, also das... Ich möchte hier keine Prognose abgeben. Ich hoffe auf die Vernunft der beteiligten Politiker, dass sie darauf verzichten mögen, hier Millionen Menschen zu opfern. Oder auch auf das Mitgefühl oder einfach auf, dass sie es halt einfach nicht tun. Aber es ist in meinen Augen völlig offen.
Ja, was erwartest du, was nach der US-Wahl passiert? Was wird wirtschaftlich passieren, wenn Donald Trump gewinnt? Was wird wirtschaftlich passieren, wenn Kamala Harris gewinnt?
Das Defizit des Staates wird einfach viel zu hoch sein. Und es wird natürlich Nuancen geben. Trump wird eher mit Zöllen und dergleichen arbeiten. Aber wer auch immer gewinnt, was die Aussichten für das Finanzsystem angeht, sind beide, ja, sofern man überhaupt eine gute Aussicht, weil die Lage ja sehr schwer ist, wie gesagt, wir haben ja einen hohen Schuldenstand, also die Lage wäre auch für einen sehr guten Politiker sehr schwer zu handhaben, aber die beiden werden mit Sicherheit oder mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterhin hohe Defizite fahren.
Also egal, wer gewinnt, meinst du? Also nicht, dass Trump jemand ist, der tatsächlich die Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen kann in den USA und tatsächlich auch die Inflation eindämmen kann?
Wieso sollte er das können? Also er ist defizitaffin, das hat er bewiesen in seinen...
Er ist Geschäftsmann.
In seiner vorherigen Amtszeit. Biden hat jetzt auch, was zum Beispiel den Abzug der Industrie aus Europa angeht, ja, auch recht offensiv gehandelt. Also man darf ja auch nicht übersehen, dass zum Beispiel die Sanktionen, die Europa beschlossen hat, und die vor allen Dingen Europa betreffen und die dazu geführt haben, dass energieintensive Industrien aus Deutschland vor allen Dingen eben abgezogen werden und zum Teil nach USA fahren. Das ist ein harter Wirtschaftskrieg gegen Europa. Und die Sanktionen hat Europa nach Auskunft eines Artikels bei Politico 1:1 mehr oder minder auf Vorgabe der USA umgesetzt. Ja, wir haben wenig souveräne Politiker aktuell, muss man dazu sagen. Die waren früher erheblich souverän, auch wenn nicht ganz souverän. Und damit wurde Industrie von Deutschland nach nach den USA verlagert. Das hat Biden gemacht. Das ist eine harte Methode, es ist eine nicht korrekte Methode, aber der hat schon auch was gemacht für sein Land. Ja, also ich habe keine Ahnung, was Kamala Harris machen wird. In meinen Augen ist sie ja politisch nicht besonders interessiert. Das heißt, sie wird einfach die Politik umsetzen, die ihr Stab ihr vorgibt, sage ich es mal so, und andere.
So wie jetzt auch, oder?
Ja, der Biden denkt noch ein bisschen selbst, denke ich, obwohl er älter
ist. Denkst du wirklich?
Er ist älter als Kamala, aber trotzdem noch, ich will jetzt nicht urteilen, aber trifft die eine oder andere Entscheidung, glaube ich, schon noch selbst.
Ja, wobei man ja sagt, im Hintergrund trifft Barack Obama die Entscheidung.
Sicher gibt es viele andere einflussreiche Personen und Gesellschaften, das ist ganz gar keine Frage. Aber ich denke, die Harris, so wirkt sie auf mich, wird noch weniger selbst entscheiden. Ich formuliere es mal so. Ja, für die Wirtschaft der USA, sie ist im harten Wettbewerb mit Europa auch. Aber was halt das Finanzsystem angeht, die Neigung zu Defiziten ist bei beiden wahrscheinlich sehr ausgeprägt. Hm. Also die beiden haben das einfach nicht als Priorität, den Haushalt in Ordnung zu bringen.
Ja. Ja, Demi, hast du noch irgendetwas, was dir besonders wichtig ist, was du den Zuschauern mitteilen möchtest?
Ja, bedenkt, dass wir jetzt in einem anderen Umfeld sind, dass das, woran ihr euch ab 1980 gewohnt habt, dass das wahrscheinlich Geschichte ist, fallende Renditen und fallende Inflationsraten und steigende Anlagepreise. Das ist eigentlich das, was meines Erachtens jemand sich einfach bewusst machen soll, dass das zumindest möglich ist, in meinen Augen wahrscheinlich ist.
Mhm. Demi, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch, wünsche dir alles Gute und war schön, dich mal wieder zu treffen.
Vielen lieben Dank.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.